Von all dem, was wir heute bereits vernommen haben, wird es wohl etwas über Mission gehen heute. EBM, MASA, wir singen über die Völker, die Gott preisen. Als ich gefragt wurde, ob ich am Missionssonntag predigen soll, habe ich mir gedacht, ich möchte mich selbst und vielleicht euch auch überraschen mit dem Text. Wahrscheinlich hat niemand so richtig damit gerechnet, dass das ein Text sein kann, der an einem Missionssonntag gepredigt wird. Und zwar, ich habe mir einen Teil aus dem Buch Prediger ausgesucht. Das Buch Prediger. Tja, wir werden uns damit beschäftigen. An wen würden wir uns wenden, der uns beraten könnte, wie Leben gelingt? Wir haben ja nur eines. Und wenn dieses eine Leben misslingt, was dann? Ist es uns egal, weil dann ist ohnehin alles aus? Ist es uns wichtig, dass es gelingt, weil es ja unser Leben ist und wir nichts Sinnvolles leben wollen? Hat unser Leben hier auf der Erde vielleicht sogar etwas mit einem Leben nach unserem Ableben zu tun? Diese Fragen sind gewichtig und daher auch die Antworten. Daher ist es klug, sich damit an jemand zu wenden, der weise ist. Wer würde sich hier besser anbieten als Salomo, der sich von Gott Weisheit erbat und diese auch bekam? Salomo. Er war ein König und jemand, der selber in seinem Leben nichts, was als lebenswert galt, ausgelassen hat. Er sammelte seine Beobachtungen und schrieb sie in dem Buch Kohelet nieder. Darin bezeichnet er sich als Prediger. Salomo, der Prediger. Er ist ein Sohn Davids. Er ist der dritte König in Jerusalem über Israel und ein treffender Beobachter und Kritiker. Was er zu Papier bringt, gilt aber nicht den gebildeten Theologen, sondern dem einfachen Volk. Und ich muss gestehen, ich zähle mich da auch dazu. Ich lese nicht alles, nicht den ganzen Prediger, sondern einen Ausschnitt. Ich beginne bei Prediger 2, Vers 22. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Ich überspringe ein paar Verse. Es heißt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch dieses Werk nicht ergründet oder nicht begreift. Ich gehe dann später noch auf ein paar weitere Verse ein. Wenn man das Buch Kohelet liest, dann merkt man die Stimmung dieses Buches, von dem es heißt, ein Mann hat es geschrieben, der voll Weisheit Gottes war, wirkt über lange Strecken düster, melancholisch, drückend, entmutigend, ja hoffnungslos. Von einem Weisen würde man ja doch gerne hören, was er zum Leben Positives zu sagen hat. Er schreibt aber über seine Beobachtungen. Er zeigt auf, wie sich alles im Leben auf dieser Welt wiederholt. Es ist ein Kreislauf. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch das folgt immer wieder in diesem Buch. Vieles kann daher als langweilig, als bekannt, als fade oder sogar uninteressant erscheinen. Wie ein Refrain kommt daher immer wieder seine Bemerkung: Alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach dem Wind. Ist das Leben bloß ein Haschen nach dem Wind? Was heißt das? Wer kann Wind greifen? Wind selbst bewegt, er selbst jedoch ist nicht greifbar. Über den Wind hat man keine Macht, diese liegt in der Hand eines Höheren. Das Leben ergreifen, festhalten, begreifen, dies ist nicht möglich, sagt Salomon, der Vorfahre Jesu. Mit dieser Aussage, haschen nach dem Wind, drückt er nur das irregeleitete Bemühen des Menschen aus, die geschaffene Welt als letzten Wert anzusehen. Tut man es dennoch, ist es Naivität, unerträgliche Dummheit und bringt letztlich keine Befriedigung. Salomo erforscht und erkundet das Leben in Weisheit. Dabei stellt er die tote Schulweisheit seiner Zeit in Frage, die behauptet, dass das Tun des Menschen seinem Geschick entspricht. Was heißt das? Wenn du Gutes tust, wirst du Gutes empfangen. Wenn du Schlechtes tust, wirst du Schlechtes empfangen. Also geht es dir schlecht? Hast du Schlechtes getan? Nein, er zeigt eine illusionslose Betrachtung der Realität. Er erkennt, dass sich die Erklärung dieser Welt und Gott selbst unserem menschlichen Zugriff entzieht. Wir suchen Erklärungen für Vorkommnisse. Wir möchten Ursache und Wirkung sehen. Wir möchten es verstehen. Und oft erhalten wir diese Antworten nicht. Diese Welt und Gott bleiben unbegreiflich für uns, unberechenbar für unsere menschlichen Denkkategorien. Aber trotzdem sagt Salomo, dass letztlich alles in Gottes Hand ist. Weil alles so unerklärlich ist, die ganzen Vorkommnisse in dieser Welt, weil heute weder das Böse noch der Tod genügend ernst genommen wird, sieht der Prediger ganz klar, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Er beschreibt letztlich den Fluch des Sündenfalls. Er ist überzeugt, dass das Böse und der Tod alle Versuche, dem Leben selbst Sinn oder Befriedigung abzugewinnen, zunichte machen. Was ist aber die Bedeutung dieser Welt? Sie liegt darin, dass sich in ihr Gottes Güte, Weisheit und Gerechtigkeit offenbaren können. Die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Nur wenn der Mensch die Welt als Selbstzweck ansieht und wenn es sein Hauptziel ist, die Welt zu gewinnen, ist er der Vergänglichkeit verfallen. Es sind alle Dinge sinnlos, wenn sich ihre Bedeutung in ihrer Funktion und ihrem Platz in dieser sichtbaren Welt erschöpft. Wenn sie in ihrem Wesen nicht in eine ewige göttliche Welt hineinwirkt. Das materiale, materialistische Denken unserer Zeit führt zwangsläufig zu einer Sinnlehre, die wir letztlich beklagen, wo wir uns unwohl fühlen, unter der wir Menschen leiden. Dies führt letztlich auch dazu, und jetzt komme ich aus meiner Erfahrung bei Herzwerk, den Menschen an sich nur mehr als etwas Materielles, als eine Sache zu empfinden. Und dann hat man ja auch kein Problem, damit zu handeln, es zu missbrauchen, zu betrügen, zu verwenden. Salomo selbst macht einen Vergleich zwischen Mensch und Tier und stellt die Frage, ja, wer ist eigentlich besser dran? Essen, trinken, schlafen, sich vermehren und dann sterben. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Eine sehr provokante Frage, die der Weise hier stellt. Heißt das nun, dass der Prediger Verzweiflung predigt? Ich glaube nicht. Ich meine, er will nur mit falschen Sicherheiten aufräumen, diese zerschlagen. Welche Art können diese falschen Sicherheiten oder Möglichkeiten sein, die der Mensch auszuloten versucht? Welchen Gewinn könnte er machen, den er am Ende, nach dem Tod, nicht wieder verliert? Er zählt sie hier auch auf und ich nehme einzelne da heraus. Unser Streben nach Reichtum. Letztlich wird dieses Streben nach Reichtum durch den Tod widerlegt. Ich zitiere Jesus, der zu einem Reichen, den er Tor nennt, sagt: In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wenn ich schon keine Kinder, wenn ich schon keinen Reichtum habe, habe ich vielleicht Kinder. Viele haben mir schon gesagt, naja, ich investiere in meine Nachkommen, in den Fortbestand meines Geschlechts. In den Nachkommen lebe ich weiter. Weiß ich das? Wie lange leben die Nachkommen? Was machen die? Machen die kaputt? Gibt es überhaupt nach diesem Nachkommen weiter Nachkommen? Auch hier sagt Salomo, alles ist Nichtigkeit. Philosophie. Gott hat uns einen Verstand geschenkt. Doch ist es so, dass der denkende Mensch sich mit einem sinnlosen Leben nicht zufrieden geben kann. Gott hat in den Menschen ein nicht unterdrückbares Verlangen nach Ordnung und Sinn eingepflanzt. Ja? Dort, wo das Leben vor allem eine Suche nach Weisheit, sei es in Forschung, in Philosophie, in verschiedenen Erkenntnissen liegt, muss es für einen Menschen letztlich eine Qual sein, wenn er sich eingestehen muss. Auch das ist ein Haschen nach dem Wind. Es sei denn, er findet die Weisheit von oben. Und da schaue ich bereits auf das Neue Testament, wo Jakobus sagt, die Weisheit von oben, aber ist aufs erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Das ist Weisheit. Es mag aber auch Leute geben, die ihre Sicherheit im Erfüllen von Sinnesfreuden, sagen wir mal so, suchen. Nur auch dafür gibt es ein Morgen danach. Auch da gibt es Übersättigung. Und auch hier sagt der Weise, es ist ein Haschen nach dem Wind. Ja, wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Ich glaube, nur durch eine neue Weisheit. Eine Weisheit, die einen anderen Standpunkt hat und anders ausgerichtet ist. Das ist Gottes Weisheit, heißt es in 1. Korinther 2,7. Wir reden von Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Der Prediger zeigt, dass konsequentes Nachdenken ohne Einbeziehung Gottes nur zu einem führen kann, nämlich zum Verzweifeln am Leben. Wahre Weisheit geht von der Tatsache aus, dass auch wir Geschaffene sind inmitten der Schöpfung. Da, wo der Mensch sich in seinem Weltbild um sich selbst dreht, wird er das jedoch verneinen. Nur jemand, der im Zentrum unserer Welt steht und von dort einen vollständigen Überblick hätte, kann die wahren Perspektiven erkennen. Aber das ist nicht unsere Stellung als Mensch, das ist die Stellung des Schöpfers, nicht seiner Geschöpfe. Weisheit besteht also darin, nicht selber weise sein zu wollen, sondern Gott zu fürchten. Gott zu fürchten, er kennt sich aus. Zur Furcht des Herrn gehört, dass wir anerkennen, Gott hat Zeiten und Stunden bestimmt. Theoretisch ist jede Zeit gleich. Aber nur, wenn man davon absieht, was sie füllt. Wir erleben jede Zeit in ihrer Eigenart und den ihr eigenen Möglichkeiten. Zeit steht aber für Begrenzung, letztlich für Einengung. Ich lese, was der Prediger hier schreibt. Prediger 3, Abvers 1. Alles hat seine Stunde. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen, Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen, Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs Fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren, Zeit fürs Aufbewahren, Zeit fürs Wegwerfen, Zeit fürs Zerreißen, Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und die Zeit fürs Reden, Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Heute gehe ich mal davon aus, hätte Samuel aktuellere Dinge noch verwendet, Computer hochfahren, Computer runterfahren, abfahren, ankommen, schreiben, empfangen, einschalten, ausschalten. Dinge wiederholen sich. Es sind jeweils Begriffspaare, die einander gegenüberstehen. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Wenn wir jeweils nur eine Seite betrachten, wie könnten wir lernen, wie könnten wir Zusammenhänge verstehen? Oft ist es so, dass wir das eine wollen, das andere jedoch nicht. Aber so ist nicht unser Leben. Das ist die Beobachtung von uns, von Salomo. Alles hat seine Zeit. Gott, der ewig ist, greift, wenn Zeit reif geworden ist, in diese Zeit ein. Es heißt in Galater, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Kindschaft empfingen. Jesus selbst fordert uns auf, in Lukas, die Zeiten des Lebens zu verstehen. Was bedeutet das? Er sagt zu den Pharisäern, Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit, wo ich da bin, nicht beurteilen könnt? Die Bibel lehrt uns, dass es diesen Kairos auch gibt. Diesen Zeitpunkt, wo der nur einmalig ist, den man erfassen sollte. Und es heißt in Römer 13,11, und dies tut als solche, die die Zeiten erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Wir sollen entscheidende Momente wahrnehmen, auf denen der Akzent der Ewigkeit fällt. Die Geschichte ist nicht kalkulierbar und unserem Verstand letztlich nicht zugänglich. Der Mensch ist aber nicht nur ein Geschöpf der Zeit. Wir haben das auf unserem Gottesdienstblatt abgedruckt, jenen Vers in Prediger 3, der für mich so das Zentrum darstellt, wo es heißt, der Mensch hat Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Ins Herz gelegt bekommen. Ist es nicht so, dass wir sterben und dann ist es aus? Stehen wir nicht vor dem Grab und sagen, alles ist vorüber? Wir haben Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Wir als Menschen versuchen vom Ablauf der Zeit und den Plan des Ganzen eventuell logische Regelmäßigkeiten zu erkennen. Aber ich denke, da wir selber zu tief in der Zeit sind, kann uns das nicht gelingen. Der Anfang und der Ende, das Ende der Zeiten ist für uns nicht greifbar. Die vielen Möglichkeiten, die dem Menschen zur Verfügung stehen, um sein befristetes Leben hier mit Sinn zu füllen, werden jedoch häufig verwendet, um von Gott, dem Geber des Lebens, abzulenken. Wir arbeiten bis zum Umfallen. Wir sind modern, wenn wir Burnout haben. Wir quetschen in unsere Arbeitsfreizeit alles nur Erdenkliche hinein, um ja nichts zu verpassen. Wir leiden unter der Sünde der Welt. Alles jedoch wissen wir begrenzt durch den Tod, der unsere Bemühungen abschneidet. Und letztlich fragen wir, wozu das alles? Diese Fragen stellten sich auch bereits Menschen, von denen wir im Alten Testament lesen. Immer wieder lesen wir, wie Gott sich ihnen zeigt, wie er versucht, ihnen klarzumachen, dass sie ihm vertrauen sollten und er ihnen den Weg aus der Enge ihres Denkens und Handelns in die Freiheit zeigen möchte. Wir lesen den Aufruf, verkündigt unter den Völkern sein Tun. Oder erzählt den Heiden seine Herrlichkeit, unter den Völkern seine Wundertaten. Die vielfältige menschliche Begrenztheit sollte durch die Beziehung zu Gott in eine Ewigkeitsbeziehung erweitert werden. Leider wird klar, dass der Auftrag von diesem ewigen, großen Gott zu erzählen nur selten umgesetzt wurde. Menschen sehnten sich aber dringend nach einem Ausweg aus ihrer Orientierungslosigkeit, aus ihrer Rettungslosigkeit. Da wurde Gott auf unfassbare Weise selber aktiv. Es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Schauen wir uns im Neuen Testament die Menschen an, die in der Begegnung mit Jesus nun eine Wahlmöglichkeit bekommen hatten, die Vertrauen zu Gott fassten, sich für ihn entschieden, die ein befreites, nicht mehr eingeengtes, begrenztes Leben erhielten. Gehörst du dazu? Diese mit der Gotteserfahrung Ausgestatteten konnten dann letztlich nichts anderes, als von ihm weiter zu sagen. Warum? Weil Wahrheit, Befreiung, Klarheit in ihr Denken eingezogen ist. Weil Angst aus ihrem Leben gewichen war. Könnt ihr euch an eure eigene Bekehrung erinnern? Da, wo euch Gott begegnet ist? Vielleicht ist manches verschüttet, überdeckt mit Sorgen oder was auch immer. Erinnert euch daran, wie ist euch Gott begegnet? Wolltet ihr nicht der ganzen Welt sagen, das ist für dich auch möglich? Diese Wahlmöglichkeit wollten wir Menschen anbieten. Ja, Es ist eine Sehnsucht im Herzen von Menschen, weil Gott sie da hineingelegt hat. Menschen müssen es hören, dass Änderung möglich ist, in Kooperation mit dem Geist Gottes. Ich rufe auf, Menschen nicht wie seelenlose Materie zu begegnen, sondern als das, was sie sind. Wesen, in denen der Ewigkeitshauch Gottes ist. Lasst uns in deren Leben das Evangelium und somit Hoffnung, Glaube, Liebe, Zuversicht hineinsprechen. Zeiten können auch reif werden, erfüllt werden. Jesus spricht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und ich glaube, das sagt er nicht nur an die, die von Jesus noch nichts wissen. Ich glaube, er sagt es sogar in erster Linie zu seiner Gemeinde. Tut Buße und glaubt, sprich lebt das, woran ihr glaubt. Die Zeiten sind reif, um zu tun, was wir als Auftrag erhalten haben. In Lukas heißt es, Jesus öffnete seinen Jüngern das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen. So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen, angefangen von Jerusalem bis Wien, bis Burgersdorf, bis Klosterneuburg, bis Gensandorf, bis Mistelbach. Steht gar nicht da, aber ich glaube, es war so gemeint. Menschen wollen leben, erfahren aber, dass ihr Leben ein Hasch nach dem Wind ist. Es ist viel Arbeit, viel Mühsal, auch Schönes ist dabei, aber auch das ist zeitlich begrenzt und schon bald Vergangenheit. Wir leben nur kurz auf dieser Welt. Hier gibt es einen Anfang und ein Ende. Nichts können wir mitnehmen. Alles, was wir heute sehen und begreifen, greifen können, bleibt bei unserem Tod hier zurück. Kein Wunder, dass die Philosophen letztlich zu Nihilisten werden. Schließlich ist dann alles vergeblich, nutzlos, was wir hier auf der Erde schaffen. Aber, und ich komme zum Schluss, aber glücklicherweise gibt es hier ein wichtiges, großes Aber. Aber der ewige Gott hat Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Er machte durch seinen Sohn klar, wie das Leben ausschauen kann und bewies, dass der Tod keine Macht mehr hat, weil Jesus durch seine Auferstehung diese begrenzte Zeit durchschritten hat. Und alle, die an ihn glauben, setzen ebenfalls diesen Schritt in die Ewigkeit. Damit aber ist unsere Zeit hier ausgefüllt mit Sinn, weil der Tod keine Grenze mehr setzt, sondern was wir heute leben, direkt in die Ewigkeit hineinwirkt. Leben, ein Haschen nach dem Wind, oder Leben, durch den Wind Gottes, durch den Geist Gottes, der uns bewegt. Er will ein erfülltes Leben schenken und will, dass alle Menschen das erfahren. Geben wir den Menschen um uns diese Chance, nicht mehr ins Leere zu greifen, sondern zeigen wir ihnen, wie Jesus ein gefülltes Leben durch die Zeit hindurch in die Ewigkeit geleitet. Gott gibt auch jetzt diesen weltumspannenden Auftrag, dies in dieser Welt umzusetzen und sie so umzugestalten. Wollen wir diesen Auftrag nicht ignorieren und ihn an uns vorbeiziehen lassen? Nehmen wir ihn an. Amen.